NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Mit diesen Themen in den kommenden 25 Minuten. Flagge zeigen. Ein Pastor aus der Südheide wird für sein Engagement gegen Rechtsextremismus geehrt. Andacht mit Alexa. Die anglikanische Kirche setzt auf digitale Mission. Des Weiteren der Papst im Kino. Der neue Film von Wim Wenders über Franziskus. Und Frieden, Fußball, Fiesta. Eine Glosse über die WM als Heilsbringer. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Hollenbach. Morgen wird der evangelische Pfarrer Wilfried Manneke aus dem niedersächsischen Unterlüß im Kreis Celle für sein Engagement gegen den Rechtsextremismus geehrt. Er bekommt den Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage, den der Zentralrat der Juden in Deutschland jährlich verleiht. Seit Jahren wendet sich der 64-Jährige gegen rechtsextreme Gruppierungen in der Lüneburger Heide. Einen Grund für dieses Engagement sieht Manneke in seiner früheren Tätigkeit als Auslandspfarrer in Südafrika. Dort hat er in den 80er und 90er Jahren noch den Rassismus der Apartheid-Politik erlebt. 1995 kam er dann nach Unterlüß in die Südheide.
Das hat mich sensibel gemacht für Themen wie Rassismus, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Ausgrenzung. Ich kehrte nach Deutschland zurück und war ganz erschrocken, als ich dann in Unterlüß anfing und feststellen musste, dass es im Umkreis von 40 Kilometern 4 Neonazi-Kameradschaften gibt.
Dabei stieß er auf eine rechtsextreme Ideologie, die genau den alten Rassismus in Südafrika zum Leitbild erklärte. Die vermeintliche Überlegenheit des weißen Mannes. Für ihn stand fest, dass er sich als Christ dagegen zur Wehr setzen musste.
Wir Christen glauben, dass vor Gott an dem Gesetz alle Menschen gleich sind. Neonazis vertreten genau das Gegenteil. Sie teilen die Menschen eine Hautfarben nach Religion, nach kulturellem Hintergrund. Das ist für uns als Christen einfach nicht akzeptabel.
Manneke gründete mit anderen das Netzwerk Südheide gegen Rechtsextremismus und er ist Vorsitzender der Initiative Kirche für Demokratie gegen Rechtsextremismus. Bis heute demonstriert er zum Beispiel, wenn ein NPD-Politiker in Eschede die rechte Szene auf seinen Bauernhof holt. Das Engagement des Pfarrers blieb nicht ohne Folgen.
Angefangen hat es mit Hakenkreuzschmierereien an der Kirchentür. Dann gab es auch immer wieder Hakenkreuze bei uns vor der Haustür. Ich hatte zweimal Neonazis bei mir vor der Haustür stehen. Beim ersten Mal brüllten sie Juden raus, vor einem evangelischen Pfarrhaus. Beim zweiten Mal brüllten sie unter anderem, am Kreuz soll kein Jude hängen, sondern ein Arier. Also solch ein Unsinn.
Doch es blieb nicht nur bei den Beschimpfungen.
Dann ereignete sich dieser Brandanschlag, Molotow-Cocktail wurde in den Hauseingang geworfen. Das war natürlich schon eine andere Nummer. Und da steckt man auch nicht einfach so weg. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, aufzuhören. Wenn wir aufhören, dann haben die Nazis gewonnen. Und das ist ja genau ihr Ziel, eben durch Einschüchterung Leute mundtot zu machen.
Unterstützung erhält der Pastor nicht nur vor Ort in seiner Gemeinde und von anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen, sondern auch durch seine hannoversche Landeskirche.
Die Kirche kann mir zwar keine Bodyguards vor die Tür stellen, aber was sie schon mehrmals gemacht hat, ist, dass sie mir einen Anwalt zur Seite gestellt hat.
Denn der Pfarrer wurde vor allem im Internet attackiert. Da wurden Twitter-Seiten gefaked, auf denen angeblich in seinem Namen über Homosexuelle und Juden hergezogen wurde. Und da gab es das neonazistische Internetportal Alter Media, das unter anderem gegen Wilfried Manneke hetzte. Der von der Kirche beauftragte Rechtsanwalt Helmut Trentmann stellte Strafanzeigen gegen das Portal.
Was ich sagen kann, ist, dass letztlich die Ermittlungen durch das Bundeskriminalamt in einem verdeckten Bereich stattgefunden haben. Ich habe mich dann besonders gefreut, dass auf Betreiben des Generalbundesanwalts Zugriff erfolgt ist und Festnahmen stattgefunden haben. Inzwischen auch Verurteilungen von Personen, die für Alter Media verantwortlich waren und insbesondere, dass die Seite vom Netz genommen wurde.
Vor 2 Jahren hat der Bundesinnenminister Alter Media verboten. Ein Erfolg, der auch auf das Engagement von Wilfried Manneke und der Kirche zurückzuführen ist. Der Pastor aus Unterlüß, nördlich von Celle, hat auch immer wieder vor Ort mit Jugendlichen zu tun, die in die rechte Szene abrutschen. Bitter war es für ihn, als er feststellen musste, dass auch ehemalige Konfirmanden in rechten Kameradschaften verkehrten. Daraufhin hätten sie in der Südheide ihre Aufklärungsarbeit intensiviert, seien in Schulen, Jugendtreffs und Kirchengemeinden gegangen, um über Nationalsozialismus und aktuellen Neonazismus aufzuklären.
Das Schwerste war übrigens, ihre Eltern davon zu überzeugen, dass ihre Kinder in der rechten Szene steckten. Das wollten viele der Eltern gar nicht glauben. An der Kleidung hätte man das ja auch schon erkennen müssen.
Mannekes Erfahrung bei der Aufklärungsarbeit: die meisten Jugendlichen wussten so gut wie nichts über die nationalsozialistischen Verbrechen. Und das, obwohl die KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen nur 30 Kilometer von Unterlüß entfernt ist. Immerhin sei es gelungen, 10 von 12 jungen Leuten aus der rechten Szene herauszuholen. Manneke, Vater von 4 Söhnen, ist stolz auf den Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage, der mit 5.000 Euro dotiert ist.
Ja, ich würde mir wünschen, wenn noch mehr Menschen hier in unserem Land Flagge zeigen würden.
Morgen wird die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann in Hannover die Laudatio für Wilfried Manneke halten. Zu unserem nächsten Thema. Lange Zeit fremdelten die Kirchen etwas mit den neuen Medien, mit den Möglichkeiten von Social Media und der Digitalisierung. Doch in Großbritannien scheint man ganz unbefangen damit umzugehen, wie unsere Londoner Korrespondentin Stephanie Pieper berichtet. Die anglikanische Kirche setzt auf die digitale Mission und experimentiert mit vernetzten Lautsprechern. Alexa sei Dank.
Alexa, ask the Church of England to read the Lord's Prayer.
Der Erzbischof von York, John Santamu, sitzt in seinem Sessel und bittet die Sprachassistentin der Firma Amazon, ihm das Morgengebet vorzutragen. Gefragt, getan.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name.
Ein Ausschnitt aus einem der Werbevideos für den neuen Service der Church of England. Auf das Kommando des Nutzers liest Alexa etwa das Gebet des Tages vor oder spricht vor dem Essen einen Segen. Der Smart Speaker, der intelligente Lautsprecher, kann aber noch mehr. Etwa Auskünfte über Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen geben oder verraten, wo die nächste Kirche ist. Auch dieses Angebot gehört zur Digitalinitiative der Church of England.
Es gab die Erkenntnis, dass sich hier eine große Chance für die Kirche bietet, wenn sie in diesen Bereich investiert, weil es ein Weg ist, um Menschen zu erreichen, sowohl diejenigen, die regelmäßig in die Kirche gehen, als auch diejenigen, die dies nicht tun. Wir haben durch die Investitionen jetzt die Möglichkeit, aufzuholen und vorn dabei zu sein.
Adrian Harris ist seit 2016 in der anglikanischen Kirche Englands der Digitalchef, eine damals neu geschaffene Position. Er hatte zuvor für einen privaten Gesundheitsdienstleister, die führende britische Supermarktkette und die konservative Partei gearbeitet. Bei einem von Harris organisierten Hackathon, einem Hacker-Marathon im hippen Londoner Stadtteil Shoreditch, haben junge und tech-affine Christen gemeinsam durchgespielt, welche Angebote wie funktionieren könnten. Auch dank solcher Aktionen gilt die Church of England inzwischen als digitaler Vorreiter.
I think the launch of the Church of England Digital Labs was...
Der Start unserer Digitallabore im vergangenen Herbst hat sowohl intern als auch extern signalisiert, dass die Kirche es ernst damit meint, neue Technologien zu nutzen, um unsere Kernanhängerschaft zu kontaktieren, aber auch um mehr Menschen zum Glauben zu bringen.
Vor christlichen Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten versuchen Harris und sein Team, über passende Hashtags die Nutzer sozialer Medien wie Facebook, Instagram oder Twitter zu engagieren. Offenbar mit Erfolg. Jedenfalls ist die Zahl der Abonnenten auf den verschiedenen Plattformen deutlich gestiegen. Harris' Projekt ist zunächst auf 3 Jahre angelegt und Teil eines Programms zur Erneuerung und Reform der Church of England. Der Relaunch der Internetseite ist bereits abgeschlossen und es laufen Trainingskurse für Mitarbeiter in den Diözesen und Gemeinden.
Wir fahren durch das ganze Land, um die Leute vor Ort, sowohl Laien als auch Geistliche, zu schulen. Mit ganz praktischen Beispielen dafür, wie sich das Internet und soziale Medien nutzen lassen. Und wir trainieren sie etwa auch darin, Texte so zu schreiben, dass sie im Netz und in den verschiedenen Netzwerken funktionieren.
Ob Bibelpassagen in 280 Zeichen auf Twitter, das Tagesgebet in Kurzform über WhatsApp, Videos mit christlicher Botschaft auf Facebook oder nun Sprachassistentin Alexa als Antwortgeberin auf Glaubensfragen. Auch die Church of England wird erst noch herausfinden, ob und wie sich durch die Digitalisierung der Gesellschaft der Glaube an sich verändert und welche Bedeutung etwa der traditionelle Gottesdienst als Gemeinschaftserlebnis noch hat. Neue Medien, neue Technologien und ihr Potenzial für die Kirche, da kommt einem natürlich sofort diese Analogie in den Sinn, die Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert, ohne den sich die Reformationsideen Martin Luthers kaum so schnell ausgebreitet hätten in Europa.
Stephanie Pieper über die digitale Mission in der anglikanischen Kirche. Und damit zu den Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
In der Diskussion um den Reformationstag als Feiertag in Niedersachsen tritt der evangelische Landesbischof Ralf Meister der Behauptung entgegen, dieser Tag stehe für die Kirchenspaltung. Er widersprach damit Äußerungen der katholischen Kirche. In einer Anhörung im Innenausschuss des Landtages hatte der katholische Prälat Felix Bernhard argumentiert, der 31. Oktober erinnere immer noch primär an die Kirchenspaltung und sei deshalb als Feiertag nicht geeignet. Am Dienstag stimmen die 137 Abgeordneten des Landtags in Hannover darüber ab, ob der Reformationstag künftig landesweit arbeitsfrei wird. So sieht es ein Gesetzentwurf der rot-schwarzen Landesregierung vor. Ein zweiter Vorschlag von Abgeordneten, vor allem aus der CDU, setzt sich für den Buß- und Bettag im November ein. Ein Entwurf der Grünen fordert gleich zwei neue Feiertage, den Internationalen Frauentag am 8. März und den Europatag am 9. Mai. Trotz laufender Verhandlungen sind in Hamburg weiterhin 8 der insgesamt 21 katholischen Schulen von einer Schließung bedroht. Noch sei keine der genannten Schulen gerettet, stellte ein Sprecher des Erzbistums Hamburg klar. Er wies damit Zeitungsberichte zurück, nach denen die 4 Schulen, die die Kirche gemeinsam mit der Initiative Hamburger Schulgenossenschaft betreiben will, erhalten blieben. Bislang gäbe es lediglich die Absichtserklärung zu einer möglichen Kooperation mit der Initiative, sagte der Sprecher. Für eine Rettung sei dagegen ein belastbares Finanzierungskonzept notwendig. Dazu habe die Hamburger Schulgenossenschaftsinitiative bisher keinen Nachweis ihrer finanziellen Möglichkeiten vorgelegt. Das Erzbistum Hamburg hatte Ende Januar angekündigt, aufgrund seiner prekären wirtschaftlichen Lage bis zu 8 seiner 21 katholischen Schulen in der Hansestadt zu schließen. Die Initiative Hamburger Schulgenossenschaft setzt sich seither für den Erhalt aller Schulen ein. Beide Seiten hatten sich nach zähen Gesprächen auf eine Zusammenarbeit geeinigt und am Mittwoch mögliche Schulen für ein erstes Pilotprojekt bekannt gegeben. Nach den Worten von Papstbiograf Marco Politi steht die katholische Kirche derzeit im Konflikt mit sich selbst. Im Moment herrsche in der Kirche ein Bürgerkrieg im Untergrund zwischen den Reformfreudigen und den Konservativen, sagte Politi der Zeitbeilage Christ und Welt mit Blick auf das Vorgehen von Papst Franziskus in der Frage des möglichen Kommunionempfangs für evangelische Ehepartner. Der Konflikt reiche weit über Deutschland hinaus, der Vatikan habe Angst vor einer Spaltung. Papst Franziskus stehe in der zweiten Halbzeit seines Pontifikats unter dem Druck der konservativen Kräfte, so der Journalist und Buchautor. Deshalb mache der Papst jetzt einen Schritt vorwärts und einen zurück. Franziskus spüre, dass er auf Weltebene nicht genügend Bischöfe für eine generelle Reformlinie hinter sich habe. Das sei anders als in den 60er Jahren in der Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils. Damals sei die Mehrheit der Bischöfe weltweit für Veränderung gewesen. In der vergangenen Woche hatte der Papst überraschend das Vorhaben der Deutschen Bischofskonferenz gestoppt, die Kommunion auch für protestantische Ehepartner vorsichtig zu öffnen. Für einen aufgeklärten Islam wären nach Aussagen des Islamwissenschaftlers Muhannad Khurshid Moscheesteuern für Muslime denkbar. Dadurch könnten etwa Imame bezahlt werden, sagte der Leiter des Zentrums für islamische Theologie an der Universität Münster. Es könne nicht sein, dass in deutschen Moscheen Imame predigen, die aus dem Ausland finanziert und gesteuert werden. Der deutsche Staat unterstütze zurzeit unbewusst den politischen Islam, sagte der Vorsitzende des 2015 gegründeten und dem liberalen Islam zugerechneten Muslimischen Forums Deutschland. Der deutsche Staat solle die Expertise der Zentren für islamische Theologie nutzen, die eine Art Kommission bilden könnten.
Soweit die Meldungen aus Religion und Gesellschaft. Der Regisseur Wim Wenders konnte es zunächst nicht glauben. Ihn erreichte ein Brief aus dem Vatikan mit der Frage, ob er einen Film über Papst Franziskus drehen wolle. Wenders sagte zu und reiste nach Rom. Mehr als 4 Jahre dauerten die Arbeiten, mehr als 100 Stunden Archivmaterial hat Wenders gesichtet. Am Donnerstag nun kam der Film in die deutschen Kinos. Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes, heißt er. Jan Ehlert hat ihn gesehen.
Wir dürfen das Zuhören nicht verlernen. Eindringlich und ernst schaut Papst Franziskus bei diesem Appell in die Kamera. Ganz direkt blickt er die Zuschauer an, schaut ihnen tief in die Augen. So nah wie in Wim Wenders Film ist man einem Papst auf der Leinwand bislang wohl noch nie gekommen. Und man kann ihm zuhören. 96 Minuten ist der Kinofilm lang. Und fast durchgängig ist es Franziskus, der das Wort hat, der Mann seines Wortes ist.
Mientras haya una iglesia que ponga su esperanza en la riqueza, Jesús no está allí.
Solange wie eine Kirche ihre Hoffnung darauf setzt, reich zu sein, ist Jesus nicht darin zu Hause. Solchen Sätzen verdankt Papst Franziskus seine große Beliebtheit, weit über die Grenzen des Katholizismus hinaus. Und solche Sätze waren es vermutlich auch, die Wim Wenders überzeugt haben. Dieser Papst hat eine Botschaft, die so wichtig ist, dass man sie weiter verbreiten müsse, sagte er in der ARD.
Mein Konzept war, dass er zu aller Welt spricht und über seine Anliegen reden kann, nicht mit mir sich unterhält. Und meine Fragen sind ja sozusagen auch stellvertretend für die Fragen, die, so glaube ich, ungefähr alle Menschen an ihn hätten.
4-mal hat Wim Wenders den Papst persönlich zum Interview getroffen. Die Einladung ging vom Vatikan aus. Jeweils 2 Stunden lang saßen sie zusammen. Und vom ersten Moment an habe ihn dabei die menschliche Wärme des Papstes beeindruckt, erzählt Wenders. Der Pontifex sei ohne Begleitung gekommen, habe sich viel Zeit genommen, um mit ihm, aber auch mit jedem einzelnen Mitglied seines Filmteams zu sprechen. Eine große Bewunderung klingt damit an, und diese Bewunderung hat sich auf den Film übertragen. Es ist eine Heiligsprechung zu Lebzeiten. Wenders zieht eine direkte Parallele von Franz von Assisi zu Franziskus, also von dem Heiligen des 13. Jahrhunderts, der, so die Legende, von Jesus Christus den Auftrag erhielt, geh hin und baue mein Haus wieder auf, das in Verfall gerät, zu jenem Mann, der sich nach ihm benannte und auf den viele nun die Hoffnung setzen, mit den Missständen innerhalb der katholischen Kirche aufzuräumen, sie neu aufzubauen.
Es war ein Revolutionär, dieser Franz von Assisi, und sich heute diesen Namen zu geben, das ist gewagt.
Das Revolutionäre des Papstes ist seine Liebe, so vermittelt es Wenders in seinem Film. In vielen sehr bewegenden Bildern sieht man Franziskus, wie er die Armen und Schwachen segnet, wie er Kinderkrankenhäuser und Jugendstrafanstalten besucht, zu Überlebenden eines Taifuns spricht oder sich viel Zeit nimmt für die Tränen einzelner Gläubiger. Wenders setzt in seiner Bild- und Tonauswahl dabei auf emotionale Überwältigung, unterlegt die Bilder mit Musik an der Grenze zum Kitsch. Das funktioniert, berührt, lässt diesen Papst tatsächlich zu einem Mann seines Wortes werden, einem, dem man glaubt, dass er meint, was er sagt. Kritische Fragen haben da keinen Platz, sind von Wenders aber auch nicht gewollt. Er fokussiert sich hier voll und ganz auf Papst Franziskus selbst. Zu sehr.
Abbiamo tanto da fare. E dobbiamo farlo insieme.
Wir haben viel zu tun und müssen es gemeinsam tun. Das ist auch einer der berühmten Sätze Franziskus. Er sieht sich eben nicht als ein Oberhaupt, das über den anderen steht, sondern als Teil der Christengemeinde. Bei Wenders hingegen wirkt es so, als könne nur der Papst, nur er allein, die Welt vor dem Untergang retten. Ein Heiliger, der vom Hubschrauber hinab auf die bedrohte Schöpfung schaut. Ob das im Sinne des Papstes ist, erfahren wird Wenders es vermutlich nicht, denn Franziskus hat den Film nicht gesehen. Fürs Kino, so soll er gesagt haben, bleibe eben keine Zeit.
Jan Ehlert über den Wim Wenders-Film Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes, der seit Donnerstag in den deutschen Kinos läuft. Seit Donnerstag rollt auch der Ball bei der Fußball-WM in Russland. Doch für viele Deutsche beginnt die WM erst heute Nachmittag so richtig, mit dem Spiel Deutschland gegen Mexiko. Vom Fußballfieber profitieren wollen auch die Kirchen. Rund 1000 Kirchengemeinden werden im Lauf der WM ein Public Viewing anbieten. Viele Gemeinden haben auch ihre Spezialangebote. So kann man in der Berliner 12-Apostelkirche das Spielgeschehen der 22 Kicker auf der Großleinwand verfolgen, live intoniert mit Stummfilmmusik von der Kirchenorgel. Oder in Hamburg wird die evangelische Elisabethkirche zur Fußballkirche. Unter dem Motto »Jogis Buben in Gottes Stuben« wird Pfarrer Jörn de Jager jeweils eine Stunde vor Spielbeginn des deutschen Teams in Talar und Fußballschuhen seine Gemeinde geistlich einstimmen. Die Kirchen und die Fußball-WM. Ulrich Kühn wirft in seiner Glosse einen Blick auf eine vermeintlich segensreiche Beziehung.
Alle sprechen darüber. Alle? Ja, alle. Also los. Die Zeitschrift Chrismon hat ein Interview mit einem evangelischen Stadionpfarrer geführt. Er heißt Eugen Eckert und sitzt, das sehen wir auf einem Foto, im Ornat mit Bäffchen südlich des Mains in der Frankfurter Fußballarena, die auf den Namen einer Bank getauft ist. Hinter ihm jede Menge leerer Plätze, darüber die luftige Dachkonstruktion. Es wäre leicht, bei Betrachtung dieses Fotos an leere Kirchenbänke zu denken, aber Pfarrer Eckert zeigt ein so gewinnendes Lächeln, als hätte seine Mannschaft gerade im Pokalfinale gesiegt. In seiner Rechten hält er einen Fußball, auf dem geschrieben steht: Ich glaub dran. Im Interview erklärt Pfarrer Eckert, dass in der Frankfurter Stadionkapelle nicht für den Sieg gebetet wird, wohl aber für ein faires Spiel. Er sagt: Die Kirche muss sich unbedingt etwas von der Begeisterungsfähigkeit des Fußballs abgucken. Und später ergänzt er: Die Fans sind mit Leib und Seele dabei. Es wäre toll, wenn auch die Kirchen das bei ihren Anhängern erreichen könnten. Diese Idee ist interessant. Wer sich für Fußball interessiert, und glauben Sie mir, Kulturschaffende sind da extrem anfällig, wer sich also nur ein bisschen dafür interessiert, kennt all die Theorien, denen zufolge der Fußball vergottet wird als Zentrum einer Ersatzreligion, in deren Dienst die Gläubigen in den Stadien ihren schrägen Kultus abfeiern. Aber dass ein echter Pfarrer den kommerzialisierten ersatzreligiösen Fußball als Vorbild fürs Gemeindeleben preist, also mir war das neu. Vielleicht liege ich ja total daneben, aber könnte diese Sache von ganz, ganz fern mit einem Phänomen zu tun haben, das uns zurzeit sehr beschäftigt? Ich taufe es mal probehalber: die große Verwirrung. Man meint ja, fast alles, das kürzlich noch auf stabilem Grund stand, werde jetzt aufgewirbelt und in eine Wirrnis hineingeschleudert. Begriffe, Ideen, Institutionen, Ämter, Menschen, einfach alles. Und in dieser kraftvoll angerichteten Verwirrung wird gekämpft. Wer kriegt die aus der Verwurzelung gerissenen Elemente zu packen? Wer pflanzt und definiert sie neu? Was steht dann im Schatten, was im Licht? Was gilt als richtig, was als falsch? Es ist ein Kampf um Sprache und Gedanken, um die Hoheit im Diskurs. Er wird mit aller Härte geführt, und als sanftmütiger Mensch muss man teuflisch aufpassen, nicht von einer Kampfpartei zwangsrekrutiert oder aber zum Gegner rübergeschubst zu werden. Bist du dafür? Bist du dagegen? Wer auf solche Fragen nicht sofort Ja oder Nein sagt, hat's schwer. Dabei ist es doch menschlich, die Dinge erstmal von verschiedenen Seiten anschauen zu wollen. Wie es auch menschlich ist, sofort sein Urteil fertig zu haben. Der Mensch existiert halt in Widersprüchen. Schön und gut, sagen Sie, nur was um Himmels Willen hat das alles jetzt mit dem Fußball zu schaffen, mit der FIFA-WM und dem Pfarrer Eckert? Vielleicht fast nichts. Ich frage mich nur, ob die Fußballwelt nicht auch schön kräftig erfasst ist von der großen Begriffs- und Werteverwirrung. Und ob es dann schlüssig ist, ausgerechnet die Fußballbegeisterung ausgerechnet in die Kirche zu transferieren. So schön der Fußball sein kann, aber das Heil im Fußball suchen? Fußball als Garant für Frieden, für Völkerverständigung, für Integration, als Lieblingsmetapher aller Politiker sowieso und jetzt auch noch als Vorbild für christlichen Enthusiasmus? Mit Pfarrer Eckerts Ball gesagt, nur um ein Wörtchen ergänzt: Ich glaub nicht dran. Klar, jetzt wollen Sie wissen, ob der moralinschleudernde Kolumnist nicht heimlich doch WM-Fußball guckt. Nö, macht er nicht. Also ich meine, nicht heimlich. Hatte ich's erwähnt? Der Mensch ist ein widersprüchliches Wesen. Eine Glosse von Ulrich Kühn. Soweit Blickpunkt Diesseits mit Beiträgen und Informationen aus Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Hollenbach.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.